Wir machen bei dem weiter, wo wir dran sind. Wir sind dran, Jesus Christus Leben und Weg mit dran anzuschauen, mit all den Situationen, wo er mit Menschen interagiert hat, wo er gelehrt hat, wo er Sachen weitergegeben hat, wo er ja, zum Teil herausgefordert hat, was auch immer. Und wir werden heute miteinander einen nächsten Abschnitt anschauen und uns ein paar Gedanken dazu machen. Und ich glaube, wenn du die richtige Übersetzung hast, ist am besten die Luther, das ist gut. Wir werden miteinander Matthäus 17, 1 bis 13 anschauen. Mit den entsprechenden Parallelstellen dazu. Ganz, ganz spezielle Situation. Folgendes. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg, ich klammere, um zu beten. Das steht in anderen zwei Evangelien so. Und er wurde verklärt von ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, dass sie hier 3 Hütten bauen? Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, deshalb überschattete eine Wolke, eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, führte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er antwortete und sprach: Ja, Elia kommt und wird alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Über den Abschnitt werden wir zusammen ein paar Gedanken austauschen. Und es ist uninteressant, wenn wir jetzt mal den Ablauf anschauen. Man hat die Situation gehabt, Jesus ist mit ihnen unterwegs nach Caesarea Philippi, fragt zu dem Ort, von dem Tempel Pan, wo wir ein paar interessante Situationen angeschaut haben vorletztes Mal miteinander. Und fragt, wer bin ich? Und dann kommt das gewaltige Bekenntnis von Petrus mit einem signifikanten Absturz innerhalb von einem Tag maximal oder einfach einer Stunde, sehr wahrscheinlich. Und dann sagt: Los, hinter mich, Satan. Ordne dich ein, du stehst im falschen Film. Und jetzt, knappe Woche später, nimmt er sie mit an einen Ort von der Stille, wo er sagt: ich muss meinem Herr begegnen. Ich brauche die Gegenwart von meinem Vater im Himmel. Und nimmt die 3 engsten Jünger mit sich und geht dort rauf. Und dort passiert etwas absolut Gewaltiges. Wenn man so darüber nachdenkt, das da hier war die grösste Offenbarung Gottes, die Menschen je gesehen haben. Das ist nicht einfach so eine Zwergen-Episode gewesen. Es hat nie eine Situation gegeben, wo ein Mensch die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus so gesehen hat wie dann. Nie. Und die 3 Jünger sind Zeugen vom kulminativen Ereignis von der Bestätigung von Gottes Sohnschaft von Jesus Christus. In Form von einer Helligkeit, die aus ihm ausstrahlt. Das war nicht ein Scheinwerfer, den er angestrahlt hat, oder? Sondern das ist aus ihm rausgekommen, aufgrund von seiner göttlichen Natur. Und das hat etwas gemacht mit ihnen, hat sie interessanterweise aber nicht erschreckt. Und dann kommen 2 Männer, der Elia und der Mose, und reden mit ihm. Ja, und so entwickelt sich die Geschichte. Und jetzt werde ich ein paar Gedanken mit euch teilen im Zusammenhang.
Guten Morgen miteinander. Die Geschichte auf dem Berg, die Verklärung, die Herrlichkeit Gottes. Ich wollte noch schnell ein bisschen ausholen, was ist passiert. Wir haben jetzt ein paar Mal einfach die Abschnitte von Jesus. Jesus ist mit seinen Jüngern durch das Land Galiläa gezogen. Und es war eine gute Zeit. Lahme konnten gehen, Blinde haben gesehen, verkrüppelt, die sind gesund worden, Stumme konnten reden. Ganz viele Wunder sind passiert. Jesus und die Jünger hatten eine gute Zeit gehabt. Und nachher kam ein bisschen ein Bruch gekommen. Und zwar, wir haben das zusammen angeschaut, wo die Pharisäer und die Sadduzäer gekommen sind und gesagt haben, hey, wir wollen das Zeichen vom Himmel, wer bist du überhaupt, Jesus? Wir wollen es sehen, wer du bist. Jesus zu ihnen gesagt hat, ihr habt das Zeichen vom Jona, mir gibt es nicht. Der Jona, der 3 Tage im Fisch war und rausgespuckt worden ist, die Brücke zu Jesus wird 3 Tage gestorben und wird wieder auferstehen. Ich denke nicht, dass jemand den wirklich verstanden hat, um was es geht. Er hat es nicht beantwortet. Sie sind weitergegangen. Und nachher nimmt Jesus die Situation noch einmal auf und sagt, hey, der Sauerteig passt auf an diesen Pharisäer. Also der Sauerteig von diesen Pharisäern nicht alles durchsäuert. Und dann fragt Jesus, hey, wer sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und dann fragt er, und wer sagen dir, wer ich bin? Und dort die Frage von Jesus, haben sie die Jünger verstanden oder haben sie es nicht verstanden? Haben sie mich erkannt in dieser Zeit, die wir jetzt zusammen haben? Und dann die begeisterte Antwort von Petrus, du bist der Messias des lebendigen Gottes Sohn. Petrus war seine Sternstunde. Er hat gesagt, das hast du nicht selber wissen. Und nachher geht es weiter und Jesus fängt sie an einweihen. Was wird passieren? Von zuerst mal an darüber reden, was wird kommen. Er wird auf Jerusalem gehen, es wird das Leiden kommen, er wird sterben und wird nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und dann kommt der Petrus nebendran, nimmt ihn raus und sagt, das wird nicht passieren. Ich weiss nicht genau, was dort in Petrus vorgegangen ist. Er hat andere Vorstellungen gehabt. Er hat doch so eine gute Zeit mit Jesus. Der Jesus wird König werden. Keine Ahnung, was genau im Vorgang ist. Auf jeden Fall antwortet Jesus harsch. Sagt, geh hinter mir. Satan, du bist mir ein Ärgernis und ein Stolperstein. Und dann probiert Jesus wieder sie zu lehren. Wer mir nachfolgen will, der wird, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Die das Leben werden verlieren, werden es bekommen und umgekehrt. Und nach all diesen Entwicklungen, die Stimmung ist schon nicht mehr ganz, ich glaube wirklich, die Stimmung ist schon nicht mehr ganz so gut gewesen wie vorher. Nach diesen Entwicklungen geht Jesus auf den Berg zum Beten und er nimmt nicht seine 12 Jünger mit, sondern er nimmt den Petrus mit, dass er schon als Ärgernis und ein Stolperstein war. Was mir auch zeigt, wie Jesus Jüngerschaft gelebt hat. Trotzdem, der Petrus nicht immer so ganz klar gelaufen ist, oder auch Jesus versucht hat, er hätte ja auch nicht wollen, wenn er konnte auslesen, hat er auch gesagt, nein, komm, ich gehe nicht in das Leiden nie. Machen wir eine Abkürzung, machen wir einen Umweg, was auch immer. Trotzdem, wenn Petrus eigentlich versucht hat mit seinen Aussagen, hat er den Petrus mitgenommen und den Johannes und den Jakobus, die Donnersöhne. Und die anderen 9 hat er nicht mitgenommen. Auch das, Jesus hat nicht einfach alle gleich behandelt. Sondern die 3 hat er mitgenommen, die anderen 9 sind untergeblieben. Und ist auf den Berg gegangen und sie haben, wie der Marc schon gesagt hat, das Gotteserlebnis gehabt. Eine Gottesbegegnung, die es nicht gerade oder niemand gegeben hat. Eine Gottesoffenbarung. Sie sind Zeugen geworden von etwas, das weit über das natürliche, menschliche Vorstellungsvermögen rausgegangen ist. Das muss unglaublich gewesen sein. Jesus wird vor ihren Augen verklärt. Er leuchtet wie die Sonne und seine Kleider werden weiss wie das Licht. Und dann kommen der Mose und der Elia. Und sie reden miteinander. Ich habe mir überlegt, warum sie denken, ob sie gerade erkannt haben, wie das gegangen ist, weiß ich nicht. Auf dem Berg oben wird auf jeden Fall klar, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dort oben wird klar, dass er bestimmt ist, der Gottesbund mit dem Volk Gottes zu erfüllen. Und dazu gehört, dass er wird leiden und dass er wird sterben. Und ich glaube, Jesus hat wie, oder Gott hat wie die Bestimmung von Jesus dort oben noch einmal festgemacht, noch einmal bestätigt, noch einmal gesagt, was der Jesus für eine Identität hat. Mose, Elia, Jesus haben zusammen geredet. Reden zusammen ist immer eine gute Sache. Und irgendwie sind so der Mose und der Elia aus der Tora, dann Jesus, das Judentum, dann Jesus, Christentum, und das ist dort oben zusammengekommen. Der Mose, der steht für Gesetz, der Elia, der steht für Propheten, und Jesus, der sagt, ich werde alles erfüllen. Dort oben ist etwas ganz Spezielles passiert, wo x Jahre zurückgeht und x Jahre vorgeht. Und die drei dürfen dabei sein. Ich habe noch die Stelle. Es hat schon einmal so einen erleuchteten Mann gegeben. Und zwar der Mose. Im 2. Mose 34, 29 steht, als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Einfach der Moment vor Herrlichkeit, der dort oben muss gewesen sein, unvorstellbar. Es ist mir auch interessant, dass der Mose selber schon gehabt und jetzt auch wieder dabei ist. Mose war schon ein spezieller Mann gewesen. Und der Petrus hat es wieder nicht kapiert. Einmal mehr. Er war jetzt gerade ins Fettnäpfchen trampen und er steht gerade wieder drin. Also, der Petrus hilft uns wirklich. Er ist einfach ein Mensch. Und der Petrus hat den Hoffnungsschimmer, dass man die Lichtgestalt doch eben jetzt immer noch nicht leiden, nicht sterben. Hier ist gut sein. Hört, ich baue euch Hütten. Für jeden einen. Ihr müsst nicht mal in der gleichen Hütte wohnen. Es gibt einen für Mose, für Elia, für Jesus. Und ich baue euch die. Einfach, auf einmal, ich verstehe total, das muss so ein extrem schöner Moment gewesen sein. Das war Reich Gottes gewesen. Dort ist etwas passiert und den wollen wir festhalten. Ich habe mir nachher überlegt, wie manche Bewegung hat das schon probiert. Wie manche hat Menschen schon probiert, aus einem guten Anfang etwas festzuhalten. Aber das Leben ist das. Reich Gottes kommt immer wieder neu. Das müssen wir immer wieder neu erleben. Uns immer wieder neu darauf einlassen, ist nicht etwas, das wir konservieren können. Sondern es kommt immer wieder neu. Und der Petrus hat es probiert festzuhalten. Ich glaube, das probieren wir manchmal schon. Wieder ähnliches Zeug machen, dass es dann wieder kommt. Ich weiß nicht, wir können viele Sachen sein, die so nicht... Einfach so Sachen, die man dann wieder macht, sind einfach so Taten, die man wieder macht. Aber das Reich Gottes ist gar nicht da. Das Leben ist gegangen. Und das hat der Petrus probiert. Hey, hier ist gut sein. Lass uns eine Hütte bauen. Im Matthäus 17,4 heisst es, Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und wieder gibt es eine Zurechtweisung für Petrus. Das mal nicht von Jesus, sondern gerade noch ein bisschen deftig. 17,5-6, als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Der gleiche Satz, der bei der Taufe von Jesus gekommen ist. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Gleiche Satz. Die Jünger haben nicht Angst gehabt, wo Jesus so hell geworden ist. Sie haben nicht Angst gehabt, wo der Mose und der Elia gekommen sind. Und jetzt, ab dieser Stimme, haben sie Angst. Das hat mich auch noch interessant gedacht. Die Stimme ist auch schon einmal gekommen, im Dornbusch. Und der Mose hat auch mega Angst gehabt. Und dann hat der Mose die Berufung bekommen, das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Mose ist auch verschrocken ab dieser Stimme. Die Jünger auch, wir würden ganz bestimmt auch. Und die Jünger kommen hier auch eine Berufung über. Und zwar was für eine? Aber eine, die wirklich bis heute noch gilt. Auch für dich und für mich. Hört auf ihn. Hört auf Jesus. Und augenblicklich zersplittert die Idee von Petrus mit diesen Hütten, weil er hat es ja gesagt. Er hat es ja gesagt, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Keine gute Idee, Petrus, Hütten zu bauen. Wenn du gehört hättest, würdest du merken, dass ein anderer Weg angesagt ist. Genau, die Jünger haben Angst gehabt, sind am Boden. Sie haben gewusst, jetzt heisst es, bergab zu gehen nach Jerusalem und zu dem Kreuz. Die Illusion von Petrus ist weg. Und dann die Situation im 17,7. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. So behutsam, so zärtlich, einfach die Berührung von Jesus. Habt keine Angst. Und ich glaube, er hat mir schon gesagt, was ihr hier auf dem Berg gesehen habt. Das ist wahr und behaltet es in euren Herzen. Und dann im 8. heisst es, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Nur noch wieder die vier, die auf dem Berg sind. Sind wieder zusammen gewesen, niemand mehr um. Und Jesus hat mir gesagt, wieder einmal mehr, verzählt nicht von dieser Erscheinung, bis alles vorbei ist. Ich glaube, Jesus hat das wirklich immer wieder gesagt, weil sie einfach nicht gecheckt haben, um was es wirklich geht. Weil sie noch nicht verstanden haben, wenn die Jünger jetzt wären, gehen verzählen, ich glaube nicht, sie hätten wirklich können überbringen, um was es auf dem Berg gegangen ist. Sondern sie hätten irgendetwas verzählt. Und die Leute wären nicht rausgekommen. Und sie haben den Heiligen Geist gebraucht, um das ganze Geschichte wirklich überzubringen. Um das Evangelium wirklich können zu nehmen von den Menschen. Der Petrus hätte schon geredet. Aber zuerst hätte er noch ein paar Sachen müssen sehen und ein paar Sachen müssen erleben. Es gibt auch so Zeiten in unserem Leben, wo es nicht gerade dran ist, zu reden. Aber es kommt dann noch. Manchmal muss man gewisse Sachen sehen und erleben. Und was mich wirklich einfach beeindruckt, wie Jesus wieder den Petrus mitnimmt. Und dann wieder lässt ins Fettnäpfchen trampen. Er wieder zurechtgewiesen wird und der Petrus nimmt es. Er läuft nicht davon, er nimmt die Zurechtweisung. Und Petrus, und Jesus lehrt den Petrus. Er sagt nicht, hey, jetzt hat Petrus ist mir ein Ärgernis und der Stolpersteins nehme ich jemand anderes. Einer, der weniger Ärger macht. Sondern er weiß, was der Petrus für eine Berufung hat und er will ihn lehren. Und Jesus gibt nicht einfach allen Jüngern das Gleiche. Es haben nicht alle jetzt die Gottesbegegnung, sondern einfach nur die drei. So ist es bei uns auch. Wir haben nicht alle das Gleiche. Wir hören die Stimme vom Herrn nicht alle gleich, sondern es ist verschieden. Der das, der andere dieses. Genau. Und dann sind sie wieder unten angekommen. Und ich habe noch einen kleinen Spoiler, weil jetzt haben wir ja die drei Monate ein anderes Thema. Ich dachte, bis wir wieder kommen, habt ihr das auch vergessen. Aber es geht dann noch dort weiter. Jesus kommt runter. Es macht mich so interessant. Er hat die Zeit genommen auf dem Berg und jetzt kommt er runter. Und unten ist Folgendes passiert. Ein Vater hat sie krank, Bub, diesen 9 Jünger gebracht. Und sie haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Sie haben dem Vater nicht helfen können. Und dann kommt Jesus runter und der Vater kommt zu Jesus. Und dann sagt Jesus, Jesus aber antwortete und sprach, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr aus von ihm und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Und ich habe mir schon überlegt, dass Jesus das schon über mir denkt, über dir denkt. Wie lange muss ich den Ort tragen? Wie lange geht es, bis wir wirklich checken, um was es geht? Und die 9 Jünger sind so lange unterwegs, sie haben es nicht können. Sie haben keinen Dämon austreiben. Und gleich dort das gnädige Herz von Jesus. Ja, Jesus hat gewusst um seine Berufung, er hat gewusst um seinen Weg, er hat gewusst um seine Identität. Wer sind wir? Was ist unsere Identität? Ich habe noch etwas gelesen. Eine Nonne ist zu einer anderen Nonne gekommen und hat gesagt, also ist gerade wirklich passiert, das ist nicht von mir, das ist nicht ein Witz, sondern ist wirklich gesagt. Theresia, von weiss ich nicht was, auf Affen, hat eine Nonne die andere Nonne gefragt, los, ich höre Gottes Stimme. Ich höre sie einfach nicht mehr. Was muss ich machen? Gott, ist das nicht auch allen manchmal so, ich höre die Gottes Stimme nicht. Ich weiss nicht, was meine Berufung, was meine Identität ist, ich höre den Herrn nicht. Dann hat die eine Nonne zu der anderen gesagt, dann gang und tu Buss. Ganz einfach. Mir ist dann auch noch die Stelle aus Jesaja 6,8 gekommen, was heisst, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Wer soll ich senden? Wer will der Bote sein vom Herrn? Und Jesaja sagt nachher, hier bin ich, sende mich. Was sagen wir?
Dann mache ich weiter. Ha. Ja, wir sind vielmals wirklich die Kernelemente aus dieser Geschichte. Ich möchte noch ein paar Vertiefungen, ein paar Schwerpunkte noch ergänzen und dann auch gegen Ende gewisse Sachen noch ein bisschen weiter anschauen über den letzten Teil von dem Abschnitt. Das ist mega interessant, was dort eigentlich alles passiert. Und mir jetzt zusammengefasst, ich will jetzt wirklich bei uns bewusst betonen, was dort war. Und zwar, zuerst ist ja, Jesus ist aufgegangen beten, weil er gemerkt hat, ich brauche jetzt endlich mal Ruhe, ich brauche eine Pause. Und genau wie es mir gesagt ist, eine anstrengende Zeit, die vor ihm liegt. Und es ist nicht mehr ganz so rund gelaufen, also hätte so müssen kommen, nicht mehr ganz so harmonisch gewesen, wie es im Jahr von der Beliebtheit, sondern das Jahr vom Widerstand ist schon zu einem grossen Teil durch gewesen. Und das ist das Ganze schon ein bisschen kätschiger geworden, auch für die Jünger zum Teil. Und er nimmt nur die drei mit. Und nachher wird er verklärt. Ja, was heisst verklärt überhaupt? Die Begrifflichkeit im Deutschen ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Nehmen wir den englischen Begriff. Transfiguration. Wenn man Englisch kann, hilft das. Wenn man nicht Englisch kann, hilft das nicht. Aber da ich gut Englisch kann, habe ich natürlich die Übersetzung entsprechend parat. Transfiguration ist Umgestaltung. Oder? Und das ist so passiert. Das passiert in Umgestaltung von Jesus Christus in der Gestalt von himmlischer Natur, die schlussendlich einfach zu einer absoluten Augenweide wird. Sonne als Licht und weiss wie Schnee oder ich weiß nicht, weiss wie Stand, das ist der ultimative Ausdruck von Reinheit und Herrlichkeit. Und das ist das, was Jesus natürlich darstellt als wahrer Sohn Gottes. Und nachher passiert das, was ist wichtig, es passiert währenddem sie beten. He? Das kommt vor allem aus dem Lukas und aus dem Markus deutlich besser vor als aus dem Abschnitt hier in Matthäus. Aber sie sind aufgegangen zum Gebeten und nachher in diesem Gebet, und ich glaube, das Gebet war nicht nur so, ja, Halleluja, Herr, dass alles so wunderschön läuft, sondern Jesus war auch ziemlich im Stress mit der Sache, ich brauche die Gegenwart von meinem Vater, ich muss die Beziehung haben. Es wird wirklich anstrengend, was vor mir liegt, ist echt nicht easy peasy Japanese. Im Gegenteil, das ist ein absolutes Catchen, wird brutal hart. Und ich brauche jetzt meinen Vater. Und dann geht er rauf, nimmt drei mit und die machen das Erlebnis nachher von dieser Verklärung. Und haben nachher die zwei Männer, aus mir jetzt schon angetönt, die hat bewusst dort noch ein bisschen weiter ausführen, weil das finde ich mega, mega spannend, ein Abschnitt. Zwei Männer, der Mose und der Elia, die wirklich das Gesetz und die Propheten darstellen. Die sind ganz eindeutige Repräsentanten von dem. Und spannend ist auch, dass Jesus zu den Jüngern gesagt hat, in diesem Zusammenhang, in Matthäus 11,13 steht das folgende, und Lukas steht es auch so von dem her, oder? denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und das ist interessant, oder? Jetzt kommt hier die Situation, die Verklärung vom Berg, Propheten aus Gesetz, so wie es gesagt haben, bis zu dem, wo Gott vor Jesus gestanden ist, Johannes der Täufer, bis dorthin haben sie prophezeit. Und dort sind wir jetzt. Wir sind jetzt genau dem Zeitpunkt, wo die Weissagung von diesen beiden Grundpfeiler vom Alten Testament drin sind. Das Gesetz und Propheten. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der Punkt, wo das Gesetz und Propheten beendet werden. Jesus sagt, ganz interessant, in Matthäus 5, 17 folgendes. Matthäus 15, 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, 17. Die Propheten aufzulösen, ich bin gekommen, nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Hier sagt Jesus, ich bin die Erfüllung von der Weissagung von Mose und von Elia. Und dort treffen sie sich, diskutieren darüber, was Jesus noch machen muss. Wenn es mir gesagt hat, dann muss ich nichts sagen dazu, wollte ich nicht wiederholen. Das ist klar, was passiert ist. Wissen wir auch bestens. Die Jünger haben es natürlich noch nicht wissen. Ganz wichtig. Setzen wir uns manchmal in die Situation, die Jünger sind an einem Ort, wo sie die Bibel nicht haben. He? Die haben keine abgeschlossene Geschichte. Die können nicht sagen, I've read to the end, I know we win. Oder? Die sind dort und stehen und haben ihre Geschichte, ihr Verständnis von dem, was passiert. Und gleich kommt hier für sie vorne in den Augen der Übergang vom Gesetz zu den Propheten zu Jesus Christus. Es wird hier wirklich beendet. Und ich finde es auch spannend, dass es so ist, dass, wo sie aufschauen, sind die zwei weg. Und Mose und Elia tauchen nicht mehr auf. Ich glaube, sie werden auftauchen. Oder? Mose und Elia haben ihren Teil gemacht und Jesus hat ihn abgeschlossen und macht jetzt weiter. Von dem her bin ich der Meinung, dass sie sich nicht mehr auftauchen werden. Das ist meine Meinung. Weil sie haben ihren Dienst da und Jesus ist der, der den grösseren Dienst, und wenn man den Hebräer anschaut, den grösseren, stärkeren, mächtigeren Dienst übernommen hat. Von dem her ganz klar, vom irdischen zum himmlischen Wesen. Und ich werde bewusst noch einmal gleich zurückgehen zu dem Petrus. Der Petrus, unser Petrus. He? Der Petrus war ein Mann, der sehr impulsiv reagiert hat. Eine klassische Leiterpersönlichkeit in diesem Sinn. Und in dem Innen passiert dann etwas, das ist ganz normal. Uns geht es genau wie es Jesus, Petrus versucht, diesen wunderbaren Moment festzuhalten. Das machen wir auch immer. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn etwas Wunderbares ist, denken wir doch, das sollte jetzt nie aufhören. Oder denken doch, nein, bevor es endlich vorbei ist. Ja, sind wir ehrlich, oder? Was der Petrus hier macht, ist total normal aus menschlicher Sicht. Hey, ich habe eine Gottesbegegnung. Mein Retter, mein Rabbi, der wird zu einer Gestalt, die es noch nie gegeben hat. Ich will es behalten. Du musst niemand denken, Dübel. Nein, ich will auch. Aber das Reich Gottes, lässt sich nie in ein Gefäß hineinbringen. Egal in welcher Form. Weder in einer Church, noch in einer Art Gottesdienst, noch in einer Art Worship, noch in einer Art Lehre, was auch immer. Jesus Christus ist Gott. Und Gott ist unfassbar. Und das musst du zuerst wirklich, wirklich begreifen, damit du aufhören, die schönen Momente zu behalten und festzuhalten. Ah nein, es war ein schöner Moment, Herr, danke. Und es gibt in dieser Situation nur eine richtige Haltung. Anbetung mit offenen Ohren. Ich muss erkennen, dass das mein Herr ist und ihn anbeten, in die Stellung geben, wo es sich gehört, und nachher das machen, wo Gott schlussendlich sagt, auf den sollt ihr hören. Und das ist die einzige richtige Reaktion, wenn die Situation passiert, oder? Herr, was ist jetzt? Du bist mein Gott, du bist mein Herr. Was willst du mir sagen? Und nicht, oh, jetzt fällt es, fällt es, fällt es, fällt es. Nein, er will dir etwas sagen, um weitergehen zu können. Sonst verpasst er es. Und das ist das, was schlussendlich die Jünger haben müssen lernen. Und jetzt aber, hey, jetzt etwas ganz Wichtiges, ich will da wirklich eine Brücke schlagen zu dem Petrus, wo er nachher der Geist Gottes, was für ein Petrus er geworden ist. 2. Petrus 1, 18 sagt, genau dieser Mann aufgrund von dieser Situation, 15 bis 18, sorry, aufgrund von dieser Situation folgendes. Er sagt in seinem Brief nachher, ich aber mit allem Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit in meinem sinnseitigen Gedächtnis behaltet. Was? Denn wir sind nicht aus die geklügelten Farben gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft des Kommens Herrn Jesus Christus, sondern wir haben mit seiner Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren, auf dem heiligen Berg. Hä? Der Mann hat es dir schon mitgenommen. Der Mann hat es dir schon mitgenommen. Und das ist das, was ihn auszeichnet. Er hat es mitgenommen. Und wenn es darauf ankommt, hat er es können bringen. Und gesagt, hey, was ich gesehen habe, ist nicht irgendein Spruch gewesen, sondern ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und gehört mit den Ohren, wo der Vater gesagt hat, das ist mein Sohn, an dem habe ich umgefallen. Und was wir euch erzählen, ist nicht so, sondern ich habe es gesehen mit eigenen Augen. Das ist auch der Petrus. Hä? Mir ist es so wichtig, dass wir den Petrus ganz sehen. Manchmal täuscht es mich. Ich täusche mich vielleicht. Manchmal täuscht es mich, wenn man der Petrus ist so ein bisschen als der Stereotyp Jünger, wo man genau, wo man es gut kann vergleichen kann, weil er so ein bisschen ein Taubatsch ist, ein bisschen ein Trampeli. Das ist nur die eine Seite von Petrus. Die andere Seite ist die ganz andere. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen. Und es war kein Witz, sondern es war die Herrlichkeit Gottes. Und die hat er mitgenommen dort. Die hat er mitgenommen und behalten und gewusst, ich bin nicht so viel wert wie mein Meister. Kreuzige mit dem Kehrtweg um. Hey, das ist der Petrus auch, hä? So, so wichtig. Und er war dort in der Situation, wo er die Offenbarung noch gar nicht haben konnte. Er hat es noch nicht begreifen. Und das ist interessant, wenn wir dann weiterlesen, was dann passiert. Und klar, natürlich mir mega spannend grundsätzlich die gewaltige Situation, wo Jesus Christus nachher durch seinen Vater bestätigt wird, da gehen auch nicht die Schuhe auf. Und es ist schon interessant, wo der Mose oben runtergekommen ist vom Berg. Hat er gestrahlt. Was war es mit den Leuten? Sie haben wirklich Angst, können sie nicht mehr verleiden. Und er sagt, verhüll dein Angesicht bitte. Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart bewirkt Gottesfurcht und manchmal noch mehr. Und die wahre Gottesfurcht, da gehst du nur noch eins auf die Knie. Das ist die einzige, sorry, das ist die einzige richtige Reaktion. Alle anderen sind falsch. Wenn der Schöpfer von Himmel werden uns begegnet, gibt es nur einen Ort, und das ist auf der Knie. Und gar nie anders. Und nachher ist es gut, und dann kommt Jesus und richtet sich wieder auf. Aber die erste Reaktion, meine Damen und Herren, es gibt nur eine richtige Reaktion von unserem Vater im Himmel, und das ist auf der Knie. Weil er ist der allmächtige Gott. Er ist der liebende Gott, aber er ist der allmächtige Gott. Und die Reaktion von den Jüngern, auf die Jesus Christus unterwegs war, ist absolut richtig. Alles andere stimmt nicht. Und es ist ja so, es wird heissen, dass sich alle Knie werden beugen und alle müssen bekennen, wer ist. Sorry, es gibt nur eine Reaktion. Und das ist die Richtung. Und wenn der Herr kommt, dann hat nichts mehr anders nur ansatzweise irgend nur etwas zu sagen. Dann ist klar, dann kommt der Herr. Und in dieser Ehrfurcht soll man vor dem Herrn sein und nachher wirklich aufstehen, wenn er es aufrichtet. Klar, unbedingt. Aber, hey Gott, cool, bist du da. Das ist letztlich garantiert aus der Kurve und zwar brutal. Da kannst du sicher sein. Das liegt ab. Das ist mir so wichtig, das liegt absolut nicht drin. Unser Gott ist ein heiliger Gott und mir fehlt das manchmal heutigen Tags. die wahre Präsenz von der Heiligkeit Gottes zu erkennen. Er ist der liebende Gott und er ist der die Rettung für uns hat. Aber schön ist deine Rettung für mich. Nein, Herr, danke viel mal, dass du dir eine unglaubliche Grösse einen Weg gemacht hast für mich. This is my testimony. Hey, ich check es nicht. Wie kann das sein, dass du, als der Teufel aus dem Himmel geschossen hat, einfach sagt, your name is registered in heaven. Das ist unser Herr. Und da haben sie diese Gottesbegegnung mit dem Gott aufgrund von der Tat Jesu Christi. Und offensichtlich haben sie es nie mehr vergessen. Wo der Petrus bringt und sagt, hört, das ist es. Schreibt sie seinen Brief an die Leute nachher. Und er eben, wo Jesus aufrichtet, ist Mose und Elia vorbei. Sie sind gegangen. Und Jesus ist noch da. Und jetzt gehen sie ab den Berg und offensichtlich haben die anderen nicht gecheckt und hierher gebracht. Sind wir häufig auch so. Und nachher ist es interessant, dass Jesus einmal mehr sagt, sagen sie, und zu mir hat es gesagt, ich will es wiederholen. Und das ist so wichtig, auch für uns. Wenn wir es nicht wirklich verstanden haben, dann erzählt nicht einfach etwas. Wenn wir es nicht wirklich verstanden haben, in einem gewissen Maß, dann erzählt nicht einfach etwas. Das, was die Jünger hier sagt, hört. Sagen nichts, bis ich verstanden bin. Und es ist schon interessant, nachher, das hätte ich mit euch anschauen, was dann passiert zum Thema Auferstehung dort, weil dort ist ganz spannend, was dort drinnen steht, zum Teil. Markus 9, Vers 10. Ich schaue, wenn wir schnell herkommen. Ist gut. Dort steht dann auch interessant, mega spannend, die Situation der Jünger. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander, was ist das Auferstehen von den Toten? Hä? Wichtig. Die Jünger haben nicht gewusst, was das heisst. Sorry, logisch. Jesus war auch nicht auferstanden. Ob schon sich das gehört vom Zeichen von Jona, wo er den Pharisäer um die Ohren gehauen hat. Auferstehung hat noch kein Konzept gegeben in dieser Situation. Es war noch niemand auferstanden, wie Jesus der Erste ist von allen. Und so sind sie dort und überlegen und kommen nicht ganz draus. Und darum sagt ihnen, und nachher aber, spannend, und das zeigt mir dann wieder, was für ein interessantes, tiefes Verständnis die Jünger wirklich sagen. Ja, aber Jesus, lass mal schnell, kurze Frage. Weißt du, unsere Schriftgelehrten haben ja gesagt, es müsse doch vorher der Elia kommen. Was ist es denn genau mit dem? Sie haben Elia gesehen, darum ist der Link gar nicht so weit weg, im Gegenteil, oder? Und das ist auch interessant, dass dort nachher die Frage kommt von innen. Oder? Und ihr sagt, ja, es geht recht, es stimmt. Elia muss zuerst kommen. Elia, und stellt euch mal Malachi 3,23, was heisst, ich werde einen Propheten von dem Herrn senden, der entsprechend alles vorbereiten wird. Und das war eine Verheißung für Johannes der Täufer. Und nachher sagt Jesus selber in Matthäus 11, hey, das sagt der Prophet, hat gesagt, bis zum Johannes der Täufer. Und hat vorher schon einmal gesagt, zu in diesem Zusammenhang, dass Johannes der Täufer Elia ist. Das heißt, er hat er noch mal gesagt, schon eine Zeit her. Und wenn ich es glauben wollte, er ist Elia. Der kommen soll. Über Johannes der Täufer. Und dann erklärt er das und sagt, ich mache mit ihm, was ich will, und darum muss ich auch leiden. Und nachher ist es geistliches Verständnis von den Jüngern, dass ich sage, du redest vom Johannes der Täufer. Das hat Jesus nicht gesagt. Aber sie haben verstanden. Und das ist mir wichtig. Sie haben das verstanden. Von dem her hat die Jünger wirklich auch ein geistliches Verständnis gehabt. Und zwar ein extremes geistliches Verständnis, für wie viel sie schon gesehen haben. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir dort wirklich auch die richtige Perspektive zu den Jüngern haben, dass die wirklich erkannt haben, um was es geht. Die haben erkannt, dass er der Sohn Gottes ist, die haben erkannt, dass er bestätigt wurde und haben auch begriffen, als er über die ganze Situation geredet hat, wie das Ganze aussieht. Und so gehen die drei Männer jetzt mit Jesus vom Berg oben runter und haben ein Everlasting Experience, wo sie entsprechend auch festhalten und auch wirklich können sagen, es ist interessant, wie ist das schon immer gegangen? Der Petrus hat es wortwörtlich geschrieben. Wie ist das schon immer gegangen? Was schreibt der Johannes ganz am Anfang von seinem Evangelium? Der schreibt doch ganz interessante Aussagen, oder, in dem Ganzen. Und auch der Anfang von der Evangelium, von der Dings, von der Johannesbrief, schreibt er etwas ganz anderes, oder? In diesem Zusammenhang, oder? Anfang vom Johannes Evangelium steht dort, ab Vers 4, das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht gegriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der ist Johannes, der kam zum Zeugnis, damit er vom Licht zeuge, auf das alle zu ihm glaubten, er war aber nicht das Licht, sondern das neue Zeuge. Das war das wahre Licht, das alle Menschen gleich dieser Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt, das habe er gemacht, und die Welt erkannte es nicht, es kam in sein Englisch, und sah ihn nicht auf, wie viele aber Aufnahmen gab er, Macht Gottes Kinder. Das ist das Licht. Und er hat das Licht. Hey, ich habe das Licht gesehen. Das Licht ist gekommen. Ich habe das Licht gesehen. Auf dem Berg von der Verklärung habe ich das Licht gesehen. Ja, und das schreibt am Anfang vom 1. Johannesbrief, was wir mit den eigenen Augen gesehen haben, was wir berührt haben. Vom Wort Gottes. Von Gott selber. Ja, beide haben es aufgenommen. Wo etwas geschrieben haben, das sind der Jakobus, der hier ist, der hat nichts geschrieben, der andere Jakobus aus dem Evangelium, der Jakobusbrief ist auf Jesus gewesen und nicht einer der Jünger. Von dem her, die, die etwas geschrieben haben es definitiv drin geschrieben, was dort auf dem Berg passiert ist. Und ich wünsche mir für uns, dass wir Menschen sind, die so Erlebnisse machen, aber nicht versuchen, das Erlebnis festzuhalten, sondern können erkennen, dass die Gegenwart Gottes da ist, Gott dir gerne anbeten und nachher hören, was er sagt und parat sein für das nächste Mal. Wenn er wiederkommt. In seiner Begegnung. Und bis er wiederkommt, sowieso. Aber wenn wir wieder so ein Erlebnis haben. Ich bin überzeugt, und das ist so wichtig, überzeugt, dass wenn wir mehr unterwegs sind, dass wir immer wieder so Momente haben, wo der Himmel ein Stückchen aufgeht. Und ich werde mir festhalten, und ich merke, nein, nicht festhalten, sondern alles durchnehmen, was du kannst und parat sein für das nächste Mal, wenn der Himmel aufgeht. Damit immer wieder neu von diesem Leben und von dieser Gegenwart und von dieser Autorität Gottes ergriffen wirst und entsprechend immer mehr zu jemandem kannst werden, wo wie ein Petrus oder ein Johannes schlussendlich von ganzem Herzen für Jesus Christus können laufen und Zeugen sein und die Welt auf den Kopf stellen. Hey, der Petrus hat die ganze Missionspredigt, die Pfingstpredigt gehabt und Johannes hat die Offenbarung geschrieben. Es sind schon zwei Männer, die ganz leicht einen Einfluss haben auf das ganze Weltgeschehen heutigen Tags. Ganz, ganz, ganz leicht. Nein, ganz, ganz, ganz fest. Weil sie von ganzem Herzen gehört haben und gehört haben wollen. Sind wir Menschen, die das ergreifen und checken, dass es nicht darauf ankommt, wie clever wir sind, sondern es nur darauf ankommt, was habe ich für ein Herz? Kann ich hören? Kann ich lernen? Kann ich den Moment richtig ehren, und daraus herausnehmen, was der Herr mir geben will. Und das probieren wir jetzt auch. Gell? Genau das probieren wir jetzt in den nächsten 3 Monaten. Amen.